ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Kolja Schwarz. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid. Wir wollen heute über ein besonderes Projekt sprechen. Es heißt das Justizprojekt. Seit 11 Monaten untersucht ein ganzes Team, wenn ich richtig gezählt habe, 14 Menschen vom Verfassungsblock, wie verwundbar die deutsche Justiz ist. Wie lässt sich Sand ins Getriebe der Justiz streuen? Welche Schwachstellen gibt es bei der Gerichtsorganisation und beim Gerichtspersonal? Und wie resilient, wie widerstandsfähig sind die Landesverfassungsgerichte in Deutschland? Ich freue mich, dass ich zu diesem Thema gleich 2 Gäste bei mir hier im Studio in Karlsruhe habe, die ich ganz herzlich begrüße. Zum einen Anna Mira Brandau. Sie hat Jura studiert und promoviert zurzeit an der Universität Erfurt. Und sie ist eine der Co-Projektleiterinnen beim Justizprojekt. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Außerdem bei den JustizreporterInnen ist Maximilian Steinbeiß. Er ist Jurist, Journalist, Autor und Herausgeber des Verfassungsblock. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, Verfassungsblock sage ich jetzt schon zum zweiten Mal so ganz selbstverständlich. Und wir haben viele Juristinnen und Juristen unter unseren HörerInnen. Denen wird das ein Begriff sein. Aber vielleicht sagen Sie es nochmal, Herr Steinbeiß. Was ist der Verfassungsblock? Was hat es damit auf sich? Was machen Sie da?
Der Verfassungsblock ist eine Diskursplattform für RechtswissenschaftlerInnen aus Deutschland, Europa und der ganzen Welt. Also Leute, die von Berufswegen erforschen, was mit dem Recht auf sich hat und wie das Recht funktioniert und insbesondere das Verfassungsrecht. Und dort veröffentlichen wir täglich zwischen 1 und 3 Artikel, die zu aktuellen Anlässen, was so passiert in der Welt, um besser zu verstehen, wie das eingeordnet werden muss, was es damit rechtlich auf sich hat. Und das Ganze von Leuten, die Expertise dafür haben, also die da einen wissenschaftlichen Hintergrund da haben und das gut erklären können. Mhm. Und das ist das, was wir da machen.
Das ist so die tägliche Arbeit, aber es gibt eben auch größere Projekte, die an den Verfassungsblock angegliedert sind.
Genau, also wir haben von Anfang an eigentlich schon so, also den Verfassungsblock gibt es seit 2009 und so 2010 rum haben wir gesehen, was in Ungarn passiert, nachdem da Viktor Orban an die Macht zurückgekehrt ist und da mit seiner Zweidrittelmehrheit, die er damals hatte, angefangen hat, die Verfassung in Ungarn umzubauen. Mhm. Und da haben wir angefangen, VerfassungsrechtlerInnen aus Ungarn dann zu motivieren, darüber was zu schreiben, weil wir das wahnsinnig interessant fanden. Weil eigentlich erwartet man ja irgendwie von der Verfassung, dass sie einen schützt vor autoritärer Herrschaft. Und plötzlich sehen wir da, dass stattdessen die Verfassung zu einem Werkzeug für autoritäre Herrschaft gemacht wird und dafür auch sehr nützlich ist und dass da auch eine Strategie dahinter ist. Also das begleitet sozusagen die Arbeit des Verfassungsblocks schon seit über 15 Jahren. Und im 2023, vor den Landtagswahlen in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg, haben wir gesehen, dass da eben dieses Thema jetzt auch nach Deutschland kommt, dass da bei diesen Landtagswahlen abzusehen ist, dass der deutsche Arm der autoritären Populisten, nämlich die AfD, stärkste Fraktion werden wird, über 20% oder sogar über 30% kriegen werden würde und damit Rechte einhergehen, Möglichkeiten einhergehen. Und gleichzeitig haben wir gesehen, das weiß keiner so richtig, was die damit machen können. Und da haben wir gesagt, da müssen wir ran, das müssen wir uns mal anschauen. Und dann haben wir da ein Projekt draus gemacht und eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und Spenden eingesammelt. Und mit diesen Spenden konnten wir dann ein Team von wissenschaftlichen MitarbeiterInnen einstellen, die dann ausgeschwärmt sind. Und in Thüringen, wir haben uns Thüringen rausgepickt und dort dann Gespräche geführt haben mit Leuten aus der Wissenschaft, mit Leuten aus der Politik, aus der Justiz, aus der Verwaltung, aus der Zivilgesellschaft, um rauszufinden, was sind da so die heiklen Punkte? Also auf welche Szenarien hat man sich da einzustellen und was für Schlussfolgerungen kann man daraus ziehen? Mhm. Und das war das Thüringen-Projekt. Das haben wir Ende letzten Jahres abgeschlossen.
Und das Nachfolgeprojekt ist jetzt das Justizprojekt, über das wir vor allem sprechen wollen. Vielleicht kommen wir nachher auch nochmal zum Thüringen-Projekt zurück. Aber lassen Sie uns mal einsteigen mit dem Justizprojekt. Sie haben jetzt die Ergebnisse in einem Buch veröffentlicht. 11 Monate haben Sie daran gearbeitet. Und das Buch heißt Verwundbarkeit und Resilienz der dritten Gewalt. Im Vorwort, was ich schon lesen konnte, Frau Brandau, fassen Sie zusammen, die Entstehung dieses Buches lässt sich als eine Geschichte der Beunruhigung erzählen. Warum sind Sie beunruhigt?
Aus zweierlei Gründen. Zum einen können wir international beobachten, wie Max Steinbeiß das gerade auch schon gesagt hat, dass autoritäre Populisten immer relevanter werden weltweit und immer ähnlich und strategisch vorgehen. Und wir haben festgestellt bei unserer Recherche, dass insbesondere die Justiz ein relevanter Angriffspunkt von autoritären Populisten ist. Und gleichzeitig haben wir festgestellt, dass das vielleicht auch in Deutschland schon relevanter ist, als der ein oder andere sich das eingestehen möchte. In Thüringen zum Beispiel, dem Bundesland, mit dem wir uns in den letzten 2 Jahren sehr intensiv beschäftigt haben, zeigt sich schon jetzt, dass die Justiz eine ziemlich relevante Rolle für die AfD spielt. Das zeigt sich in zweierlei Hinsichten. Zum einen am Landesverfassungsgericht in Thüringen. Das war für lange Zeit die beliebteste Bühne der AfD in Thüringen. Sie haben unheimlich viele Verfahren vor das Landesverfassungsgericht gebracht. Das ist auch ihr gutes Recht. Wenn sie das Gefühl haben, als Oppositionspartei zum Beispiel, dass sie in ihren Rechten verletzt werden, dann können sie Organstreitverfahren zum Landesverfassungsgericht bringen. Das ist ihr gutes Recht und davon haben sie sehr stark Gebrauch gemacht. Dieses Verhältnis hat sich aber verändert, insbesondere seit letztem Jahr, seit der konstituierenden Sitzung im Thüringer Landtag, die davon gekennzeichnet war, dass der Alterspräsident, ein Mitglied der AfD-Fraktion, seine Rolle des Alterspräsidenten missbraucht hat. Letztlich konnte die Plenumssitzung nicht weitergeführt werden, musste unterbrochen werden und vor das Landesverfassungsgericht gebracht werden. Und im Nachgang dieser Entscheidung hat die AfD-Fraktion begonnen, das Verfassungsgericht in bisher Deutschland unbekannter Weise zu delegitimieren und verbal anzugreifen, bis dahin, dass einzelne Richter angezeigt wurden und Amtsenthebungsverfahren angestrebt wurden. Zum anderen sehen wir das in Thüringen aber auch in Bezug auf die Instanzengerichte, und zwar in Bezug auf den Richterwahlausschuss. Der Richterwahlausschuss ist eigentlich ein, ich sag mal, eher langweiliges Gremium des Thüringer Landtages. Kaum jemand wird ihn kennen. Denn wenn er funktioniert und wenn er konstituiert ist, dann ist er tatsächlich auch nicht wahnsinnig spannend, aber er ist wahnsinnig wichtig. Denn die Zustimmung dieses Richterwahlausschusses ist in Thüringen notwendig, damit Richterinnen und Richter auf Lebenszeit ernannt werden können. Wenn dieser Ausschuss nicht konstituiert ist, dann stellt das die Thüringer Justiz vor große Herausforderungen. Und tatsächlich ist es so, dass der Richterwahlausschuss sich nur dann konstituieren kann, wenn Mitglieder des Parlaments da reingewählt werden, mit einer Zweidrittelmehrheit durch das Parlament. Nun ist es so, dass die AfD seit der Landtagswahl im letzten September eine sogenannte Sperrminorität im Thüringer Landtag innehat. Sie vereint also mehr als ein Drittel der Stimmen auf sich. Und diese Sperrminorität nutzt sie in Bezug auf den Richterwahlausschuss und wählt keine Mitglieder in diesen Ausschuss. Das heißt, der Richterwahlausschuss ist bis heute nicht konstituiert.
Das heißt ganz konkret, es können keine Richter auf Lebenszeit ernannt werden, sondern nur Richter auf Probe in Thüringen.
Tatsächlich ist jetzt der alte Richterwahlausschuss aus der letzten Legislaturperiode noch einmal zusammengetreten und hat Richter auf Lebenszeit ernannt. Das ist verfassungsrechtlich nicht so einfach. Man ist sich wohl einig, dass das in letzter Konsequenz geht, aber es ist natürlich eigentlich nicht das vorgesehene Prozedere und zeigt vor allem das sehr instrumentelle Verhältnis der AfD in Thüringen zur Justiz, weil sie eigentlich keinen Nutzen daraus ziehen, außer eben, dass sie Sand ins Getriebe streuen und Dinge problematisch machen, die einfach nie problematisch waren. Warum machen sie das insbesondere auf die Justiz? Die Justiz, wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat, die Justiz ist eine Gewalt und ist Teil der Gewaltenteilung. Sie ist also dafür zuständig, die Macht der Exekutive zu kontrollieren. Und kann sie das nicht mehr, dann wird es kritisch für einen demokratischen Rechtsstaat. Und das ist quasi das Ziel autoritärer Populisten. Das können wir weltweit beobachten, das können wir in Thüringen beobachten. Und das hat uns beunruhigt. Und das hat uns quasi Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres dazu geführt zu sagen, die Justiz scheint uns das zu sein, wo wir als nächstes den Fokus drauf legen sollten. Und so ist die Idee des Justizprojektes entstanden.
Die Justiz ist wichtig, das haben Sie gesagt. Mich interessiert noch mal so ein bisschen die Frage, warum sich autoritär-populistische Akteure überhaupt so für die Justiz interessieren. Also Sie haben es eben so ein bisschen die beiden Pole genannt. Auf der einen Seite wird die Justiz sehr genutzt auch. Auf der anderen Seite gibt es eben diese Angriffe auf die Justiz. Warum ist die Justiz so wichtig? Weil man könnte ja sagen, Autokraten können auch sagen, ich habe die Macht und die Justiz ist mir im Grunde egal.
Die Justiz ist wahnsinnig nützlich für die autoritären Populisten in zweierlei Hinsicht. Erstens, um sozusagen diese Erzählung, mit der die autoritären Populisten immer hausieren gehen, dass sich da sozusagen so eine korrupte Elite, die irgendwie nicht so richtig vom Volk legitimiert ist, sozusagen gegen den wahren Willen des Volkes irgendwie stellt und dass da ein Problem ist, wo man dann auch was machen muss und so. Und diese Story zu erzählen, dafür ist die Justiz ein gefundenes Fressen. Das hat man zum Beispiel in Polen sehr, sehr deutlich gesehen, wo mit den dortigen Versuchen der PiS-Regierung, erfolgreichen Versuchen, die Justiz unter ihren Daumen zu kriegen. Und in anderer Hinsicht dann sozusagen damit die Voraussetzungen zu schaffen, dann eine sogenannte Justizreform durchzuführen. Das heißt so, da muss man jetzt aufräumen, da muss man was machen und wir bauen das alles um. Und dann sozusagen die Justiz mit eigenen Leuten vollzupacken, mit Leuten, die der Linie der autoritären Populisten folgen. Und dann wird natürlich die Justiz zu einem super nützlichen Werkzeug für die autoritäre Herrschaft selbst.
Mhm. Jetzt haben Sie untersucht, wie das in Deutschland sein könnte mit dem Justizprojekt. Lassen Sie uns mal ein bisschen teilhaben. Welche Bereiche haben Sie sich da angeschaut? Wie haben Sie das gemacht? Und wenn ich es richtig verstanden habe, Sie haben in Szenarien gedacht. Erklären Sie mal ein bisschen, warum und wie sieht das aus?
Der erste Schritt des Projektes war es, international zu gucken. Wie gehen autoritäre Populisten vor in Bezug auf die Justiz? Gibt es da eine Strategie? Gehen sie immer ähnlich vor? Und tatsächlich hat sich relativ schnell gezeigt, ja, diese Strategie gibt es. Es gibt etwas, was wir den autoritären Werkzeugkasten nennen in Bezug auf die Justiz. Und das sieht immer ungefähr so aus, dass man aus der Opposition heraus beginnt, die Justiz verbal anzugreifen und zu delegitimieren, um irgendwie ein Störgefühl auch in der Gesellschaft zu streuen, der Justiz gegenüber. Wenn man dann in einer qualifizierten Oppositionsposition ist, Stichwort Sperrminorität, fängt man an zu blockieren, wo auch immer das geht, um diesem Narrativ der nicht funktionierenden Justiz Nahrung zu geben und es quasi selbst herbeizuführen. Das ist das, was wir in Thüringen momentan beobachten können. Und ist man dann erstmal in einer Machtposition, hat eine Regierungsmehrheit, dann fängt man an, die Justiz für sich einzunehmen und quasi eigene Leute in die Justiz, an die Gerichte zu bringen. Das haben wir uns genauer angeguckt, das war der erste Schritt. Dann haben wir uns die Rechtslage in Deutschland angeguckt. Justiz ist Ländersache in Deutschland, das heißt, wir haben insbesondere uns die 16 Landesrechtsordnungen angeschaut und haben geguckt, wie könnte diese Strategie denn in Deutschland aussehen. Dabei mussten wir uns ein bisschen begrenzen, wir konnten uns jetzt nicht alle irgendwie relevanten Bereiche angucken, sondern haben auch da geschaut, was hat sich international als die Bereiche herauskristallisiert, die besonders relevant sind. Das sind zum einen die Verfassungsgerichte. In Deutschland sind das dann neben dem Bundesverfassungsgericht die 16 deutlich weniger bekannten, aber auch sehr wichtigen Landesverfassungsgerichte. Das sind Personalfragen bei den Richterinnen und Richtern und die Gerichtsorganisation gewesen. Gleichzeitig haben wir aber auch angefangen, mit Menschen aus der Praxis in Deutschland zu sprechen. Wir haben rund 70 Gespräche mit Expertinnen und Experten geführt, um quasi ganz praktisch rauszufinden, wie sähe das denn aus? Wie könnte man bestimmte Dinge durchführen? Und welche Praxen gibt es vielleicht auch schon jetzt, die sich als problematisch erweisen könnten? Und in diesen Gesprächen haben sich noch andere Bereiche für uns herauskristallisiert, die besonders relevant sind. Das wären zum einen das nichtrichterliche Personal. Gerichte bestehen nicht nur aus Richterinnen und Richtern, sondern da arbeiten noch ganz schön viele andere Menschen. Und die IT-Infrastruktur. Die ist international noch sehr wenig erforscht, hat sich für uns aber als relativ relevant erwiesen. Wir haben also ganz viel Wissen gesammelt in diesen Bereichen aus ganz klassischem Desk-Research und diesen Expertinnen- und Expertengesprächen. Und dann in einem zweiten Schritt sind wir vorgegangen und haben unsere Erkenntnisse, all unser Wissen in eine narrative Form gebracht. Also haben Szenarien, so nennen wir es, geschrieben. Man könnte auch sagen, quasi Geschichten geschrieben, die in unserem Buch nachzulesen sind und gleichzeitig aber begleitet werden durch sogenannte Hintergrundtexte, in denen diese Szenarien, die wir beschrieben haben, eben mit dem Wissen, was wir ansonsten, mit den Erkenntnissen, die wir ansonsten gesammelt haben, mit der internationalen Strategie, mit unseren Expertinnen und Expertengesprächen und auch einfach mit rechtsdogmatischen Erkenntnissen begründet und plausibilisiert werden. Und durch diese Szenarien wollen wir deutlich machen, wie quasi vorgegangen wird, welche Maßnahmen auch häufig miteinander kombiniert werden, denn es ist ganz selten so, dass man nur eine Sache macht, sondern man greift immer von mehreren Seiten an. Und gleichzeitig begleiten autoritäre Populisten das aber auch, indem sie Begründungsnarrative liefern. Sie erklären, warum sie machen oder warum sie vermeintlich machen, was sie machen. Häufig sind es natürlich Lügen, die sie dabei verbreiten. Aber wir wollten zeigen, dass es nicht die einzelnen Maßnahmen sind, sondern eine Kombination an Dingen gespickt mit Narrativen und Begründungen. Dabei sind diese Szenarien, die wir darstellen, weder der Blick in die Glaskugel, noch sind es Aussagen darüber, so wird es hundertprozentig ablaufen. Aber es sind mögliche Zukünfte, die wir da darstellen.
Könnten diese Szenarien auch in gewisser Weise eine Anleitung sein, so könnt ihr es machen? Das ist ja wahrscheinlich der Vorwurf, den Sie nicht zum ersten Mal von mir hören.
Das ist auch ein Vorwurf, mit dem wir uns natürlich ganz spezifisch und grundlegend auseinandergesetzt haben. Uns ist wichtig zu sagen, dass wir keine Handlungsanleitung geschrieben haben. Wir haben nicht aufgeschrieben, Schritt für Schritt, so müssen Sie vorgehen, um Ihr Ziel zu erreichen, sondern wir haben Schwachstellen beschrieben. Wir haben gesagt, so könnten Sie vorgehen. Und wir sind dabei der Überzeugung, dass das, was wir jetzt offenlegen, was wir darstellen, diese Offenlegung mehr Nutzen bringt, als dass sie Schaden anrichtet. Denn wir glauben, und das gibt es zum Beispiel auch in anderen Bereichen, bei Hackern und ähnlichem, dass einfach Wissen, wo Schwachstellen ist, wichtiger ist, als wegzugucken und zu hoffen, dass die andere Seite es hoffentlich auch nicht rausfinden wird.
Genau, dann lassen Sie uns mal rein in diese Schwachstellen und vielleicht diese Bereiche ein bisschen abgliedern. Sie haben zum einen die Landesverfassungsgerichte angesprochen. Lassen Sie uns vielleicht damit anfangen. Was ist da das Problem? Wo sind die Schwachstellen? Man hat das Bundesverfassungsgericht ja im letzten Jahr resilienter gemacht, indem man einiges geändert hat, einiges ins Grundgesetz geschrieben hat. Kann das gewissermaßen ein Vorbild sein, auch für die Landesverfassungsgerichte, oder ist es da zum Teil ganz anders?
Beides, würde ich sagen. Es kann zum Teil Vorbild sein. Es sollte auch bei den Landesverfassungsgerichten überlegt werden, ob man bestimmte Strukturprinzipien der Gerichte in die jeweiligen Verfassungen der Landesrechtsordnungen hebt. Einfach damit diese Struktur und damit die grundlegende Funktionsfähigkeit dieser Gerichte nicht so einfach durch den einfachen Gesetzgeber, durch eine einfache Mehrheit aufgehoben werden kann. Da kann die Reform, die letztes Jahr in Bezug auf das Bundesverfassungsgericht gelaufen ist, sicherlich Vorbild sein. Allerdings ist die Situation in den Ländern dann eben doch auch manchmal anders. Nehmen wir die Situation einer blockierten Richterinnenwahl. In 12 der 16 Landesrechtsordnungen braucht man ebenfalls eine Zweidrittelmehrheit, um Richterinnen und Richter an die Landesverfassungsgerichte zu wählen.
So wie beim Bundesverfassungsgericht.
So wie beim Bundesverfassungsgericht, genau. Das heißt, das ist eine Absicherung, damit nicht eine einfache Mehrheit einfach das Gericht durchbesetzen kann mit loyalen Richterinnen und Richtern. Auf der anderen Seite bringt es aber eben auch eine Obstruktions-, eine Blockademöglichkeit mit sich. Denn eine Partei oder eine Fraktion, die eine Sperrminorität innehat, kann die Wahlen in Zukunft blockieren.
So wird es in Thüringen sicherlich sein, hatten Sie drüber gesprochen.
Ja. Das ist gut möglich. Ja, nicht nur in Thüringen übrigens, sondern in Brandenburg genauso.
Ja.
Nun hat man dieses Problem auf Bundesebene gesehen und hat einen sogenannten Ersatzwahlmechanismus eingeführt und hat gesagt, wenn eines der beiden Wahlorgane, Bundestag oder Bundesrat, blockiert ist, kann das andere Wahlorgan nach einer gewissen Zeit einspringen sozusagen. Auf Landesebene haben wir kein anderes Wahlorgan. Wir haben nur das Plenum des Landtages. Das heißt, selbst wenn man einen Ersatzwahlmechanismus einführen möchte, was wir diskutieren im Buch, wie man das machen könnte, ob man das machen könnte, ist es einfach nicht so einfach wie auf Bundesebene.
Wie könnte der aussehen, dass das Gericht dann selbst Vorschläge macht oder selbst wählt? Oder?
Genau, wir haben ungefähr 25 Gespräche mit Richterinnen und Richtern der Landesverfassungsgerichte geführt, also mit allen 16 und quasi manche sogar doppelt, und haben da verschiedene Optionen diskutiert und herauskristallisiert als präferierte Option, hat sich folgender Mechanismus, so nenne ich ihn mal. Wenn nach einer gewissen Zeit das Plenum des Landtages zu keiner erfolgreichen Wahl kommt, dann sollte das Vorschlagsrecht für die Kandidierenden aus dem Plenum rausgenommen werden in ein anderes Gremium hinein. Da haben wir verschiedene Optionen diskutiert. Das Gericht selbst zum Beispiel, angelehnt an 5a Bundesverfassungsgerichtsgesetz, der das vorsieht. Das ist ja auch dieses Jahr in Bezug auf das Bundesverfassungsgericht mal wieder zur Anwendung gekommen.
Ja.
Gleichzeitig haben wir aber auch noch einen anderen Vorschlag gemacht, und zwar ein Gremium sui generis, so nennen wir es, bestehend aus den Präsidentinnen und Präsidenten der oberen Landesgerichte, vielleicht noch in Kombination mit zum Beispiel einem Vertreter oder einer Vertreterin der Landesrechtsanwaltskammer oder aus der Wissenschaft, in der Hoffnung, dass eines dieser Gremien, welches auch immer man wählt, Vorschläge unterbreitet, die quasi dem politischen Raum ein bisschen entzogen werden und deshalb vielleicht auch nicht so hitzige politische Diskussionen nach sich führen würden. Allerdings muss dann die Wahl der Kandidatin oder des Kandidaten wieder im Plenum stattfinden. Das ist wichtig. Verfassungsrichterinnen und Richter brauchen demokratische Legitimation. Die können sie im Falle der Länder nur aus dem Plenum erhalten. Allerdings schlagen wir da dann vor, dass man das Quorum absenkt, weg von der Zweidrittelmehrheit hin zur einfachen oder zur absoluten Mehrheit, also zu einem verringerten Quorum, um quasi beides sicherzustellen. Einerseits Vorschläge, die vielleicht als weniger politisiert gelten und zum anderen trotzdem die demokratische Legitimation sichergestellt wird.
Mhm. Herr Steinbeiß, jetzt hatten Sie vorhin das Thüringen-Projekt angesprochen und das war ja noch vor der Thüringen-Wahl, bevor es die Sperrminorität in Thüringen gab. Und da haben Sie ja auch auf diese Schwachstellen hingewiesen und man hat dann auch in der Politik viel diskutiert, aber so richtig geändert hat man es nicht, bevor es dann zu spät war in Thüringen. Ist da nicht so richtig auf Sie gehört worden?
Also wir haben im April 2024 da ein Policy Paper veröffentlicht mit 7 Vorschlägen, wo man an welchen Stellen man tatsächlich die Institutionen der Landesverfassung und des Landesrechts noch resilienter gestalten könnte, ohne dass damit ein besonderer Preis damit verknüpft gewesen wäre. Und dafür gab es keine Mehrheit. Eine Folge davon hat man bei der schon erwähnten konstituierenden Sitzung des Landtags gesehen. Denn einer unserer Vorschläge war, die Geschäftsordnung des Landtages auf eine Art und Weise umzubauen, dass eben nicht diese Institution des Alterspräsidenten in dieser Weise missbraucht werden kann.
Dass nicht der älteste Kandidat der Alterspräsident ist, sondern der, der am längsten im Landtag sitzt.
Genau, so wie es im Bundestag ist und in manchen anderen Bundesländern auch schon, aber eben in Thüringen nicht. Und das war eben auch für diesen Vorschlag gab es in dem Moment keine Mehrheit. Und das hat so ein bisschen dann gezeigt, so dieses Szenario, also das, was wir da gesehen haben, an das sich die meisten wahrscheinlich auch noch erinnern, dieser unglaubliche Ablauf dieser ersten Sitzung des neuen Landtages, das hätte echt vermieden werden können. Das hätte so nicht sein müssen. Und das wäre auch mit einer einfachen Mehrheit gegangen. Und man hat, das war halt die Besonderheit auch in Thüringen, dass es schon die einfache Mehrheit ja nicht gab. Ne? Also das war eine Minderheitsregierung von Ramelow. Ja. Das hat es nochmal besonders schwierig gemacht, da überhaupt zu einer Einigung zu finden, geschweige denn eine Zweidrittelmehrheit herzustellen. Aber ich glaube schon, dass da ein gewisser Lerneffekt stattgefunden hat, sowohl was Thüringen betrifft, also die haben sozusagen das am eigenen Leib erfahren, was da passieren kann, waren dann ja auch in der Situation selber relativ gut vorbereitet, wussten was auf die Zukunft, wussten, was sie zu tun haben, wie sie sich dagegen wehren können, sind da nicht unvorbereitet reingestolpert, anders als 5 Jahre zuvor. Aber in Thüringen ist es halt jetzt auch einfach zu spät so. Also die Möglichkeiten der Gegenwehr, die schrumpfen, je weiter man zuguckt dem Umsetzen dieser Strategie. Aber in anderen Bundesländern, da besteht diese Möglichkeit noch und von der wird auch Gebrauch gemacht. Das wird ja sehr aufmerksam verfolgt auch, was in Thüringen passiert. Und zum Beispiel im Saarland ist jetzt gerade ein Verfassungsänderungsverfahren im Gange, wo ein Punkt auch die bessere Absicherung des Landesverfassungsgerichts ist. Und darüber sind wir sehr froh und das ist eine unmittelbare kausale Auswirkung unserer Arbeit.
Mhm. Aber ich habe so manchmal das Gefühl, in anderen Bundesländern, da ist man sich noch zu sicher. Da denkt man noch zu sehr, naja, uns betrifft das ja nicht. Wir sind da weit weg von Thüringen und in Thüringen hat man eben zu lange gewartet, wie in Brandenburg vielleicht auch. Den Eindruck haben sie nicht, sondern da tut sich jetzt was.
Sowohl als auch. Also es gibt es natürlich auch, dass man irgendwie immer noch irgendwie auf der Illusion beharrt, dass das irgendwie ein ostdeutsches Phänomen ist. So wie man irgendwie vor 15 Jahren gesagt hat, was in Ungarn und in Polen passiert, das betrifft uns nicht, weil es ein osteuropäisches Problem ist. Und wer zu lange an dieser Illusion festhält, der wird es am eigenen Leibe verspüren, dass er da auf dem falschen Dampfer ist. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, die Zahl derer, die da jetzt die Dringlichkeit schon erkannt haben, die wächst permanent und da passieren Dinge und darüber sind wir auch sehr froh. Aber ich glaube, es hängt auch noch mit was anderem auch noch zusammen. Es ist ja auch so, dass es gar nicht einen parteienübergreifenden Konsens notwendigerweise darüber geht, dass man überhaupt da was dagegen unternehmen soll. Und das war eben auch etwas, was wir in Thüringen gesehen haben, dass diese Verständigung zwischen dem sogenannten demokratischen Lager auf Gegenmaßnahmen, überhaupt auf die Problembeschreibung, dass die einfach nicht möglich war. Dass ein Teil dieses Lagers sich dem verweigert hat und gesagt hat, wir müssen die inhaltlich stellen, wir dürfen da jetzt nicht irgendwie Schwäche zeigen und nicht irgendwie so tun, als wenn wir da Angst vor denen haben und was man sich da so alles selber so erzählt. Mhm. Und damit haben wir es natürlich auch die ganze Zeit weiterhin zu tun und das hemmt und blockiert auch die Möglichkeiten der Gegenwehr. Mhm.
Gehen wir mal einen Schritt weiter und mal in die einfache Justiz, die Sie beim Justizprojekt auch untersucht haben. Gerichtsorganisationen haben Sie das genannt, Frau Brandau. Vielleicht können Sie da mal uns ein bisschen mitnehmen. Was haben Sie da herausgefunden? Wo gibt es mögliche Schwachstellen?
Gerichtsorganisation klingt ja erstmal wahnsinnig trocken und technisch und ein bisschen langweilig, wenn man mal ehrlich ist. Ist es aber gar nicht. Es ist tatsächlich ziemlich spannend und ziemlich wichtig und vielleicht auch gerade ähnlich wie die Landesverfassungsgerichte etwas, was erst nicht so bekannt ist und vielleicht dazu noch sehr technisch klingt, wird so ein bisschen mit Missachtung bestraft. Dabei zeigen sich da doch deutliche Einfallstore. Gerichtsorganisation, so wie wir das verstanden haben während des Projekts, beschäftigt sich oder behandelt Themen, die damit zu tun haben, a, welche Fälle kommen eigentlich an welche Gerichte, b, welche Richterinnen und Richter bestimmen oder urteilen eigentlich über welche Fälle, wie kommt das zustande und wer arbeitet eigentlich mit welchem Richter und welcher Richterin zusammen, also welche Geschäftsstellenmitarbeiterin zum Beispiel arbeitet für welchen Richter und welche Richterin und außerdem auch noch so Fragen wie IT-Infrastruktur und vielleicht auch sogar das Haushaltsrecht der Gerichte. Und wenn man da ein bisschen genauer guckt, dann zeigt sich, dass die Gerichtsorganisation ziemlich doll von exekutivem Einfluss, also vom Justizministerium in letzter Konsequenz geprägt ist. Dass der oder die Justizministerin, wenn er oder sie es denn möchte, das ist bisher vielleicht noch nicht so stark vorgekommen, aber könnte eben in der Zukunft ziemlich viel Einfluss darauf nehmen kann. Zum Beispiel zur Frage, welches Gericht entscheidet eigentlich über asylrechtliche Fragestellungen? Und dafür müsste zum Beispiel auch überhaupt kein Gesetz oder so geändert werden, sondern unser Asylgesetz sieht mit Paragraph 83 bereits vor, dass Asylverfahren in Bezug auf bestimmte Herkunftsländer an einzelnen Verwaltungsgerichten der Länder gebündelt werden können. Da können dann neue Kammern geschaffen werden und die beschäftigen sich dann auch tatsächlich nur noch mit diesen Fragen. Mhm. Wenn man also wollte, und das ist ein Narrativ, was ja auch jetzt schon häufig benutzt wird, Verwaltungsverfahren generell und vielleicht im Besonderen die Asylverfahren dauern zu lange, da müsste irgendwie mal ein bisschen Beschleunigung reinkommen. Da würde es sich doch anbieten. Wir bündeln das alles.
Passiert ja zum Teil schon, oder?
Genau, ja. In Brandenburg stand das im Koalitionsvertrag und wird auch umgesetzt. Wir bündeln das alles mal ein bisschen und verschnellern das mal ein bisschen. Das wäre quasi ohne Änderung der Rechtslage schon jetzt möglich. Und wenn man jetzt wüsste, dass bestimmte Verwaltungsgerichte in bestimmter oder in besonderer Art und Weise auf der eigenen migrationspolitischen Linie entscheiden, also zum Beispiel eine besonders strenge Spruchpraxis in Bezug auf bestimmte Herkunftsländer fällt, dann würde sich das aus autoritärpopulistischer Sicht anbieten, die Asylverfahren an diesem Gericht zu bündeln. Nun haben sich in unseren Gesprächen gezeigt, dass es nicht ganz einfach ist, oder unsere Gesprächspartner waren sich in gewisser Weise uneins darüber, wie einfach es ist, von außen zu erkennen, ob sich eine bestimmte Spruchpraxis an Verwaltungsgerichten etabliert hat, zum Beispiel in Asylverfahren. Das heißt, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass autoritäre Populisten nicht nur eine Maßnahme machen würden. Sie würden versuchen, die Verfahren, oder das könnten sie relativ einfach verfahren, an einem Gericht, an einem Verwaltungsgericht zu bündeln. Das wäre der Schritt A. Und der Schritt B wäre dann dafür zu sorgen, dass auch die Richterinnen und Richter, die über diese Fälle entscheiden, möglichst loyale Gefolgsleute sind. Wie könnte man das machen? Indem man zum Beispiel sagt, dieses Verwaltungsgericht, das ist ja jetzt besonders beschäftigt und die Eingangszahlen zeigen, da müssen neue Richterinnen und Richter hin. Die Anzahl von Richterinnen und Richtern an einzelnen Gerichten entscheidet sich immer anhand der Eingangszahlen. Ist ja auch logisch. Wenn ein Gericht besonders beschäftigt ist, braucht es mehr Richterinnen und Richter. So wäre das ja dann in diesem Fall. Und dann könnte man anfangen, mehr Richterinnen und Richter einzustellen. Auch das liegt in vielen Ländern ziemlich in exekutiver Hand, die Frage der Einstellung von Richterinnen und Richtern, und könnte diese dann gezielt an dieses Gericht bringen. Und so hat man es geschafft, über diese sehr trockenen Fragen der Gerichtsorganisation dafür zu sorgen, dass nicht nur bestimmte Verfahren an bestimmten Gerichten landen, sondern auch bestimmte Richter über diese Verfahren dann entscheiden.
Und das könnte man noch als was sehr Positives verkaufen, weil man ja für mehr Personal sorgt und dafür sorgt, dass die Fälle schneller abgehandelt werden und so weiter.
Absolut, genau.
Könnte man denn dagegen steuern? Also was wäre denn da zum Beispiel eine Möglichkeit? Klar könnte man jetzt sagen, man ändert die Regelung, dass man das auf gewisse Verwaltungsgerichte konzentrieren darf. Aber dafür gibt es ja vielleicht auch gute Gründe, dass das so ist. Oder was sind so die Möglichkeiten, auch die Einflussmöglichkeiten beim Personal? Wir haben natürlich auch den Haushalt. Der Gesetzgeber entscheidet natürlich auch immer über die Mittel für die Justiz. Auch das wird sich ja nie ändern. Also auch dadurch kann man ja wahrscheinlich steuern.
Absolut. Der Haushalt ist ein gutes Stichwort. Bevor ich auf Ihre erste Frage zurückkomme, vielleicht noch kurz zum Haushalt. Das Haushaltsrecht ist eigentlich das sogenannte Königsrecht des Parlamentes. Also wenn sich im Parlament eine autoritärpopulistische Mehrheit durchgesetzt hat, dann können die schon bei der Haushaltsaufstellung für die Justiz ziemlich genau steuern. Wollen Sie die jetzt austrocknen, indem Sie ihnen Ressourcen wegnehmen, oder wollen Sie sie quasi ein bisschen übersteuern, indem sie ihnen besonders viele, zum Beispiel Personalressourcen geben, um dann eigene Leute an diese Gerichte zu bringen. Aber selbst wenn es diese Mehrheit noch nicht gibt, sondern nur den Justizminister erstmal als Exekutivkraft, so kann der durch die sogenannte Bewirtschaftungsbefugnis, auch ein sehr trockener Begriff, für die Justiz auch schon ziemlich viel steuern. Zum Beispiel liegt in den meisten Ländern die Bewirtschaftungsbefugnis über den Personalhaushalt der Justiz eh schon im Justizministerium. Der könnte dann auch während eines laufenden Haushaltsjahres sagen, ich gebe da einfach erstmal nichts mehr aus und ich verhänge mal einen Einstellungsstopp. Das könnte er sehr unproblematisch tun. Mhm. Also der Haushalt ist ein sehr wichtiges Instrument. Das sehen wir auch international. Gerade momentan in den USA wird immer wieder damit gedroht, die Justiz einfach auszutrocknen, sollte sie weiter damit machen, Donald Trump quasi in die Quere zu kommen und seiner Politik. Sie haben völlig recht mit dem Unterton, der da so ein bisschen durchschwingt, dass man nicht alles zum Beispiel durch Gesetzesänderungen wird ändern können. Auch gerade so die Interaktion zwischen Exekutive und Judikative, die besteht in Deutschland einfach und die wird man nicht mit einem Schlag abändern können. Wofür man aber sorgen kann, ist zum Beispiel für mehr Transparenz, dass deutlich wird, wo die Exekutive eigentlich Einfluss nimmt. Zum Beispiel in den Haushaltsfragen könnte man dafür sorgen, dass nicht nur die Regierung Vorschläge ans Parlament vorlegt, wie der Justizhaushalt auszusehen hat, sondern dass auch die Justiz selbst ihre Bedarfe öffentlich machen dürfte. Das ist zum Beispiel beim Bundesverfassungsgericht, ist das schon so?
Ja.
Bei den Instanzengerichten nicht. Da könnte man für sorgen, damit einfach ganz offensichtlich wird, hier will eine Regierung eindeutig viel weniger Geld zum Beispiel für den Justizhaushalt, als die Justiz selbst sagt, dass sie bräuchte. So ein bisschen Differenz wird es da vielleicht auch immer geben, aber so ganz krasse Unterschiede, das würde dann öffentlich werden. Und Öffentlichkeit ist einfach ein starker Faktor. Mhm. Also das wäre ein Weg, den man gehen könnte. Und ganz grundsätzlich könnte man, wann immer es möglich ist, auch das wird nicht immer möglich sein, aber Mitwirkungsrechte aus der Justiz selbst zum Beispiel stärken. Bei der Richterernennung, die schon mal Thema war, ist in einigen Bundesländern schon jetzt die Richtervertretung Teil dieses Ernennungsprozesses.
Ja.
Das sollte man stärken.
Ich möchte noch einen weiteren Punkt ansprechen, Thema Durchmischung der Gewalten. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den Sie untersucht haben, dass Richterinnen und Richter oft abgeordnet werden an die Justizministerien, um da so eine Station zu machen und dann in der Beförderung quasi wird das berücksichtigt positiv. Was haben Sie da herausgefunden?
Das ist das sogenannte Wechselspur-Szenario, wie wir es liebevoll nennen. Etwas, worauf unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner uns sehr eindeutig hingewiesen haben als missbrauchsanfälliges Instrument, was aber jetzt auch schon zur täglichen Praxis gehört. Und zwar ist es so, dass Richterinnen und Richter von ihren Gerichten an Justizministerien abgeordnet werden können. Das ist gesetzlich so vorgesehen, das ist an sich auch völlig in Ordnung.
Für ein paar Jahre, immer so 3 Jahre, glaube ich, sind das, ne?
Genau. Wo liegt jetzt die Missbrauchsgefahr? Wenn eine solche Abordnung länger als 6 Monate dauert, dann wechselt quasi das Beurteilungsrecht für diesen Richter oder diese Richterin. Eigentlich wird ein Richter oder eine Richterin beurteilt von ihrem Dienstvorgesetzten, der in der Regel der Gerichtspräsident oder die Gerichtspräsidentin ist. Beurteilungen sind sehr wichtig, wenn es um Beförderungen geht. Richterinnen und Richter sind zwar unabhängig, aber werden trotzdem regelmäßig beurteilt von ihrem Präsidenten, ihrer Präsidentin. Und diese Beurteilungen sind dann die Grundlage für Beförderungsentscheidungen. Wenn jetzt ein Richter oder eine Richterin gewechselt hat ans Justizministerium, dann wird das Justizministerium dafür zuständig, diese Richterinnen und Richter zu beurteilen. Wenn man jetzt also eine bestimmte Person spezifisch fördern möchte, dann wäre es relativ einfach, diese Beurteilungen extrem positiv ausfallen zu lassen. Mhm. Und dadurch dieser Person zu ermöglichen, relativ schnell aufzusteigen. Wenn diese Person dann zurückgehen möchte ans Gericht, zum Beispiel, weil sie sich auf den Präsidentenposten an einem Gericht bewirbt, dann findet da ein Auswahlverfahren statt, Grundsatz der besten Auslese, und diese Beurteilungen werden verglichen. Wenn jetzt die Person, die im Ministerium abgeordnet war und da vielleicht auch schon ein bisschen Karriere gemacht hat, höher eingestuft war und bessere Beurteilungen mitbringt, weil das Justizministerium das so gerne wollte, dann sticht sie quasi die anderen BewerberInnen in der Frage der besten Auslese. Ganz gerichtsfest sticht sie die dann. Mhm. Und trotzdem hatte die Exekutive da ziemliche Einflussmöglichkeiten, um dann ihre Leute an die Gerichtspräsidentenposten zu bringen, die ziemlich wichtige Posten sind.
Mhm. Hat man da keinen, also bisher, Sie sagen ja, das ist gängige Praxis seit vielen Jahren, es steht so im Gesetz, hat man da bisher kein Störgefühl gehabt? Weil es ja auch jetzt, kann man sich ja schon fragen, warum ist das so? Warum findet da so eine Durchmischung überhaupt statt?
Tatsächlich haben wir uns die Vitas der momentanen Gerichtspräsidentinnen und Gerichtspräsidenten mal angeguckt, der oberen Gerichtshöfe in den Ländern.
Die waren alle beim Ministerium.
Und tatsächlich zeigt sich da eine deutliche Tendenz zu den Ministerien. Das ist in gewisser Weise auch in Ordnung, denn als Gerichtspräsidentin und Gerichtspräsident braucht man neben quasi guten richterlichen Fähigkeiten auch Verwaltungserfahrung. Präsidentinnen und Präsidenten an Gerichten haben viele, fast mehr Verwaltungsaufgaben, als sie dann eigentlich rechtsprechende Aufgaben haben. Das heißt, dieses Argument, jemand wechselt mal in die Verwaltung und sammelt dort Verwaltungserfahrung, ist schon ein valides.
Ja. Mhm.
Und das hat sich in den letzten Jahren, denke ich, auch als valide herausgestellt. Aber es ist eben auch eins, was man leicht missbrauchen kann.
Mhm.
Weshalb wir auf Grundlage unserer Gespräche vorgeschlagen haben, dass man doch zumindest mal vorsehen sollte, dass man nur Präsidentin oder Präsidentin eines Gerichts werden kann, wenn man eine gewisse Anzahl an richterlicher Berufserfahrung mit sich bringt, um zumindest diese ganz schnellen Wechselspurszenarien irgendwie auszuschalten.
Also, dass man schon lange am Gericht ist, dass man vielleicht auch mal eine Abordnung ans Oberlandesgericht hatte, genau, oder sowas. Gut, kommen wir mal oder sind damit vielleicht schon mittendrin im dritten großen Teil, dem Personal. Ach nee, einmal wollte ich noch fragen, weil Sie die IT ein paar Mal angesprochen haben. Das klingt ja jetzt auch erstmal so völlig fern. Wie kann man denn über die IT die Justiz angreifen?
Das ist eine sehr gute Frage, mit der wir uns beschäftigt haben und da tatsächlich aber manchmal auch an Grenzen gestoßen sind, einfach weil die Informationslage relativ dünn ist und es ist ziemlich schwierig war, dazu Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu finden. Aber ganz grundsätzlich hat sich gezeigt, dass die Datenverwaltung in der deutschen Justiz, also die Frage, wo werden eigentlich die Daten, mit denen die Justiz ja nun mal inzwischen auch arbeitet, digitaler Art und Weise, gespeichert. Und da teilt sich das ein bisschen in den Ordnungen der Länder. Es gibt einen Verbund von 5 Ländern, die Dataport nutzen als Dienstleister. Der Dataport ist auf Grundlage eines Staatsvertrags tatsächlich zwischen diesen Ländern gegründet worden und verwaltet die Daten extern, unabhängig von den Ländern in Schleswig-Holstein. Die anderen 11 Länder haben quasi eine exekutiv geprägte Datenverwaltung. Die haben nämlich einfach eine Landesoberbehörde gegründet, die für das jeweilige Land dann die Daten verwaltet. Eine Landesoberbehörde ist aber weisungsabhängig vom Justizministerium.
Okay, da ist da wieder das Einfallstor.
Genau, das heißt, der oder die Justizministerin oder Justizminister könnte theoretisch sich über Weisungen oder ähnliches Zugriff zu diesen Daten verschaffen. Das wäre ziemlich eindeutig rechtswidrig. Das Bundesverfassungsgericht hat schon 2013 entschieden, dass es mit der richterlichen Unabhängigkeit nicht zu vereinen ist, wenn Richterinnen und Richter auch nur das Gefühl haben, beobachtet zu werden bei der Nutzung von zum Beispiel IT-Dienstleistungen. Ja. Aber es wäre quasi möglich, relativ einfach möglich und relativ weit abseits der öffentlichen Wahrnehmung möglich. Und das ist ein Problem. Und darauf möchten wir aufmerksam machen.
Gut, jetzt kommen wir zum Personal, also den Menschen, und da kommen Sie zu dem Schluss, dass das Personal das wesentliche Einfallstor ist, sagen aber zugleich, es ist auch der wichtigste Resilienzfaktor. Erklären Sie es.
Genau, Sie sagen es genau richtig. Hier zeigt sich ein bisschen die Zweischneidigkeit dessen, was wir alles herausgefunden haben. Zum einen, das zeigt sich international ganz eindeutig, die Entscheidungsgewalt über und der Einfluss auf das Personal ist das, was autoritären Populisten wahnsinnig wichtig ist. Weil sie dadurch quasi entweder loyale Menschen an bestimmte Positionen bringen können oder, wenn sie die dann haben, sich auch einfach quasi ein bisschen zurücklehnen können, weil sie von loyalen Gefolgsleuten in wichtigen Justizpositionen dann einfach keine Kontrolle ihrer Politik mehr zu befürchten haben. Wie sie diesen Einfluss ausüben, ist abhängig davon, in welcher Position sie sind. Aber das fängt natürlich an in der Personalernennung, also der Frage, wer wird eigentlich Richterin und Richter? Da würde man ja schon anfangen, Menschen einzustellen, die einem politisch vielleicht nahestehen. Und die als eher kritisch gelten, würde man vielleicht ein bisschen raushalten. Das geht dann aber eben auch weiter in Fragen der Beförderung. Wie besetzt man bestimmte Posten? Der schon erwähnte Posten der Gerichtspräsidentin oder des Gerichtspräsidenten ist einfach besonders wichtig. Warum? Weil, wie schon gesagt, die zuständig sind, um Beurteilungen zu schreiben und damit jede Beförderung auf die ein oder andere Art und Weise beeinflussen können und damit wahnsinnigen Einfluss auf den Personalkörper ihres spezifischen Gerichts nehmen können und auf die gesamte Gerichtsstimmung sozusagen, auf die Kultur am Gericht. Und das haben wir uns genauer angeguckt, die Ernennung, Disziplinarverfahren und die Beförderung und das nichtrichterliche Personal und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass da einiges an Einflussmöglichkeiten besteht. Dass aber, wenn dieses Personal ihren Berufsethos, der ja von Unabhängigkeit geprägt sein sollte, sie sind unabhängige Richterinnen und Richter, wenn sie das ernst nehmen, dann können sie eben auch ein wahnsinniges Bollwerk gegen solche Bestrebungen sein.
Und es damit dann eben auch verzögern, weil sie eben zum Beispiel diese Beurteilungen schreiben und so weiter und damit auch einen Einfluss haben natürlich auf die Menschen, die da in der Justiz weiterkommen. Herr Steinbeiß, wenn die Bevölkerung insgesamt, und Sie haben es vorhin ja beschrieben, immer mehr ihr Kreuz bei den autoritär-populistischen Kräften macht, ist es dann nicht aber irgendwie auch klar, dass diese Menschen natürlich auch in der Justiz zu finden sind und die Justiz nicht frei ist? Sie haben ja vorhin die AfD ganz konkret genannt, von AfD-Wählern oder auch Parteimitgliedern und so weiter.
Ja klar, ich meine, die Justiz ist ja ein Spiegelbild der Gesellschaft oder sollte es ja auch sein und deswegen ist damit zu rechnen, dass da alle möglichen Leute vertreten sind. Auch das können wir ja schon sehen an manchen Stellen. Ich glaube, wichtig ist vor allem darauf hinzuweisen, dass die Leute, die in dieser Institution tätig sind, also die mit dem Wissen auszustatten darüber, was auf sie zukommt. Und nicht nur darauf zu schauen, wie können wir jetzt diese Institution so umbauen und so abdichten und so wasserdicht machen, dass da nichts passieren kann, sondern vor allem eben die Leute, die da drin sind, mit diesem Wissen auszustatten, damit die vorbereitet sind auf das, was auf sie zukommt. Weil die Handlungsmöglichkeiten sind dann sehr divers. Und meine Kollegin Anna Mira schon gesagt hat, hängt es eben sehr stark davon ab, dass die tatsächlich auch entschlossen sind, sich da bestimmte Dinge nicht mit sich machen zu lassen. Und die Voraussetzung dafür ist, dass sie überhaupt erst, und zwar rechtzeitig, erkennen, was zu einem Spiel da gespielt wird. Und deswegen dieser Akzent darauf, diese Szenarien zu ermitteln und in die Öffentlichkeit zu tragen.
Man kann den Rechtsstaat nie ganz sicher machen, wahrscheinlich, sondern es kommt immer darauf an, dass Menschen noch da sind, die für ihn kämpfen und ihn bewahren, oder?
Genau. Jede Institution, die man schafft, um Missbrauch zu bekämpfen, ist seinerseits dann wieder missbrauchsanfällig. Das beste Beispiel dafür ist der Verfassungsschutz. Der trägt es ja schon im Namen. Und trotzdem haben wir einen Skandal nach dem anderen. Das heißt, darauf kann man sich am Ende nicht verlassen. Man kann dieses Thema nicht auslagern an das Recht, an die Justiz, an den Sicherheitsapparat, sondern es muss ein politisches Thema bleiben. Es muss eine Sache sein, die Bürgerinnen und Bürger als ihre eigene Angelegenheit erkennen.
Wir sind zeitlich schon ordentlich vorangeschritten. Ich würde aber gerne kurz vorm Schluss nochmal in ein Szenario eintauchen, was Sie aufgemacht haben. Und zwar geht es um das Szenario zu den Instanzgerichten. Da schildern Sie, wie die Entscheidung eines Sozialgerichts zum Bürgergeld zu einer sich dann zuspitzenden Debatte führt. Dann kommt aus gewissen Kreisen so ein bisschen der Vorwurf, der Richter sei eigentlich ein linksradikaler Aktivist und der mache da nur seine Sache. Und dann mischt sich am Ende auch der zuständige Bundesminister ein und sagt so sinngemäß, naja, das sei nur eine Einzelfallentscheidung und wir machen das einfach weiter wie bisher. Mir kam das ziemlich bekannt vor, ist ja irgendwie gar kein Szenario mehr, denn gab es ja im Sommer in Berlin, als das Verwaltungsgericht Berlin zu den Zurückweisungen entschieden hat. Also wie nah drin sind wir denn schon in Ihren Szenarien?
Also ich glaube, da muss man wirklich den Finger drauf legen und es geht eben auch nicht nur und nicht immer ausschließlich um die AfD, sondern wir sind auch jetzt schon, wo die AfD noch in keinem Bundesland regiert, schon mittendrin in bestimmten Szenarien. Und das ist eins davon. Und das Maß, an dem Regierungen in Deutschland mehr oder weniger unverhohlen bereit sind, erstens rechtwidrig zu handeln und zweitens, wenn sie dann von Verwaltungsgerichten verurteilt werden, diese Entscheidungen nicht zu befolgen. Das hat eine neue Qualität. Das haben wir im Fall dieser Einzelfallrhetorik mit Bezug auf die Zurückweisung an den Grenzen gesehen.
Nennen wir ruhig noch den Bundesinnenminister.
Durch Bundesinnenminister Dobrindt, Alexander Dobrindt und seine Behörde. Ja. Das sehen wir im Augenblick im Umgang mit den Betroffenen des Bundesaufnahmeprogramms Afghanistan, die bestandskräftige Aufnahmezusagen erhalten haben von der Bundesregierung. Womit sie die Bundesregierung verpflichtet hat, ihnen Visa zu erteilen. Diese Pflicht ist gerichtlich festgestellt in einstweiligen Anordnungen und trotzdem spielt die Bundesregierung auf Zeit und hofft darauf, dass sich das Problem sozusagen in den Kerkern der Taliban durch Zeitablauf erledigt und ignoriert einstweilen diese Gerichtsanordnungen. Mhm. Und das hat eine neue Qualität.
Mhm. Ich denke, das war für uns als ganzes Team mit das Eindrücklichste in diesem Jahr. Wir haben im Januar angefangen, uns mit der internationalen Strategie in Bezug auf die Justiz durch die autoritären Populisten zu beschäftigen. Und der erste Bestandteil davon ist immer Delegitimierung verbaler Art. Und mit Zeitablauf in diesem Jahr mussten wir dann irgendwann feststellen, vielleicht sind wir da in Deutschland schon weiter, als wir das vielleicht auch am Anfang gedacht hätten. Ich sprach von der Kultur der Unabhängigkeit in Bezug auf das Personal, die das selbst so wahrnehmen müssen. Aber es gibt eben auch die anderen demokratischen Institutionen und ihre Vertreterinnen und Vertreter, an denen es liegt, diese Kultur der Unabhängigkeit der Justiz aufrecht zu erhalten. Und da sehen wir momentan, wie das nicht mehr vollumfänglich gegeben ist. Und das schwächt die Justiz, die dritte Gewalt, die ja auch manchmal die schwache Gewalt genannt wird, weil sie eben niemanden hat, der ihre Urteile und Entscheidungen verstreckt, gerade wenn es darum geht, in verwaltungsgerichtlichen Verfahren gegen die Regierung, gegen die Exekutive vorzugehen, sondern der demokratische Rechtsstaat funktioniert nur und die Justiz funktioniert nur, wenn eben die anderen Gewalten in Kauf nehmen, dass sie durch die Justiz in ihrer Machtausübung begrenzt werden und wenn sie das akzeptieren. Niemand verlangt von ihnen, dass sie inhaltlich mit jeder Entscheidung übereinstimmen. Es hätte Herrn Dobrindt völlig freigestanden, diese Entscheidung auf inhaltliche Art und Weise zu kritisieren. Aber es ist etwas völlig anderes und etwas, was uns allen zum Nachdenken anregen sollte, wenn eben nicht mehr Kritik inhaltlicher Art geübt wird, sondern die Autorität der Gerichte in Frage gestellt wird, auf eine ganz grundsätzliche Art.
Um die Justiz zu schützen, muss die Antizipation jetzt beginnen. So endet Ihr Buch. Vielleicht fassen Sie es nochmal in drei Sätze zusammen. Was wünschen Sie sich? Was muss jetzt passieren? Was erhoffen Sie sich durch die Veröffentlichung der Ergebnisse?
Wir erhoffen uns, dass diejenigen, die von diesen Szenarien, die wir da beschreiben, betroffen sein werden oder sein können, aus diesem Buch die Erkenntnisse ziehen, die sie brauchen werden, um in diese Situation gut vorbereitet reinzugehen. Und damit ist ein Resilienzeffekt verknüpft. Also allein schon durch die Tatsache, dass diese Menschen, diese Personen in diesen Institutionen sozusagen anfangen, in Szenarien zu denken. Davon versprechen wir uns schon einen Resilienzeffekt gegenüber der autoritär-populistischen Strategie.
Wir glauben, dass eine Institution sich dann als besonders resilient erweist, wenn die Menschen, die in und mit ihr arbeiten, ihre eigenen Schwachstellen sozusagen kennen, wenn sie vorbereitet sind und dann auch bestimmte Vorgehensweisen und Narrative durchschauen können. Das ist das, was wir als Antizipation verstehen und was wir glauben, wodurch die Justiz als Ganzes resilienter wird.
Gut, ich sag vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie uns davon erzählt haben, unseren Hörerinnen und Hörern, und ja, über die Ergebnisse gesprochen haben. Anna-Mira Brandau und Maximilian Steinbeiß. Vielen, vielen Dank.
Nein. Vielen Dank von uns.
Und das waren die JustizreporterInnen für diese Woche. Wenn ihr noch mehr zu den Ergebnissen des Justizprojekts erfahren wollt, dann könnt ihr das Buch natürlich selbst lesen. Im Internet findet ihr es unter verfassungsblog.de/justizprojekt/buch. Wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder Themenvorschläge für uns habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an justizreporterin@swr.de. Mein Name ist Kolja Schwarz und ich sage tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.